Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life zu unserer erstmal letzten Folge vor der großen Sommerpause. Ich hoffe, alle freuen sich so ein bisschen auf den Sommer, auf die gute Jahreszeit, vielleicht auch auf Urlaub. Die eine oder andere Person nimmt sich bestimmt mal eine Woche frei und genießt den Sommer. Und heute, ich finde es ganz passend, wir haben jetzt so unterschiedliche Folgen in unserem Spezial-Startup gehabt, haben wir wieder etwas ganz Neues. Wir haben hier einen Gast und eine Gästin, Nicole und Frank. Und wir haben heute das allererste Mal eine Person zu Gast, die direkt aus der Anwendung kommt. Frank. Dazu gleich mehr. Ich freue mich einfach so unglaublich, weil diese ganze Podcast-Reise jetzt im ersten halben Jahr auch für mich so viele Überraschungen bereitgehalten hat, mit den Themen, die wir hatten, mit den GästInnen, die wir hatten. Es war keine Podcast-Folge so wie die andere Podcast-Folge. Und auch hier war es wieder so, wir haben eigentlich immer so ein grobes Fragenkonzept. Das wollen wir in etwa stellen. Das sind so Punkte, die wollen wir in dem Podcast definitiv mit unseren ExpertInnen besprechen. Und eigentlich hat sich bis jetzt noch nie ergeben, dass wir diese Fragen genauso stellen konnten, weil einfach im Bereich Startup ganz offensichtlich das nicht so funktioniert und jedes Startup etwas anderes mit sich bringt oder eben jede ExpertInnengruppe jetzt in diesem Jahr einfach so viele Überraschungen mit sich gebracht hat. So, genug von mir. Ich würde vorschlagen, dass wir als erstes mal euch vorstellen. Nicole, vielleicht magst du anfangen und dann kann Frank ja mal sagen, wer er ist. Und warum das heute so eine besondere Situation ist, dass du hier dabei bist. Hallo Nicole.
Hallo, genau. Mein Name ist Nicole. Ich bin 33 Jahre alt und ich bin seit 2015 bei Preventicus. Ich habe Medizintechnik studiert in Jena und bin dann quasi über meine Masterarbeit bei Preventicus gelandet. Habe da meine Masterarbeit geschrieben und durfte dann auch direkt bei Preventicus bleiben. Genau, da bin ich jetzt seit 2016 festangestellt und Preventicus ist quasi die Firma von dem Produkt. Also wir haben das Produkt Preventicus Heartbeats entwickelt. Das ist eine App und um die soll es heute gehen. Genau.
Wunderbar, vielen Dank. Und dann haben wir Frank hier. Hallo Frank, auch schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo zusammen. Ja, mein Name ist Frank Bussmann. Ich bin Profisportler in Rente. Also ich habe jetzt meine Karriere im September letzten Jahres beim Berlin-Marathon im Inlineskaten beendet. War 20 Jahre lang Profi. Und habe eine eigene Firma, die Pure Health Company. Und wir machen Präventionssport für die Krankenkasse IKK BB auf dem Tempelhofer Flugfeld. Ja, ich bin Betroffener, weil ich halt Vorhofflimmern in einem Wettkampf bekommen habe und dadurch praktisch meine Karriere auch beendet wurde.
Vielen, vielen Dank dir. Jetzt haben wir schon ganz viel gehört. Wir haben gehört, es geht heute um Preventicus. Dazu wird Nicole uns mehr erzählen. Frank, du hast jetzt schon gesagt, du kommst aus dem Profisport. Wir haben das Wort Vorhofflimmern gehört. Wir hatten hier bereits mal zwei ExpertInnen, die uns was zu Vorhofflimmern erzählt haben. Frank, vielleicht magst du uns trotzdem erzählen, wie das bei dir war. Wie hast du es mitbekommen? Kommt das von heute auf morgen? War das super überraschend? Wie ging es dir damit? Und wie war dann überhaupt dein Weg hin zu Preventicus? Also Nicole wird wahrscheinlich nicht direkt angerufen haben, aber ich gehe mal auch davon aus, dass nicht jemand aus ihrem Team. Also ich frage mich einfach, wie so diese Situation auch ist. Vielleicht magst du da auch nochmal mit drauf eingehen. Gerade wenn man aus dem Profisport kommt, wie geht man dann damit um, wenn vielleicht Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie noch gestern funktioniert haben?
Ja, vorab muss man, glaube ich, erklären, in welchem Umfang ich Profisport gemacht habe. Also ich bin etwa 28.000 Kilometer Rennrad gefahren im Jahr, plus 6.000 Kilometer auf Inlineskates. Hinzu kam Joggen, Fitnesstraining an sich. Also ich hatte ein enormes Pensum. Und wenn man das halt über so einen langen Zeitraum wie 20 Jahre macht, und wie gesagt, ich bin jetzt auch 52 geworden. Ich bin ja mit Claudia Pechstein, also die auch in meinem Team ist und mit der ich auch in der Nationalmannschaft zusammen bin, sind eigentlich so die Ältesten, die in diesem Leistungslevel noch zu finden sind. Also an sich hatte ich, glaube ich, gar nicht so wirklich die Probleme, jetzt noch mit den 20, 30-Jährigen mitzuhalten, weil mein Trainingsumfang einfach sehr groß war. Und es ist folgendermaßen passiert. Ich war in Burg beim Spreewald-Marathon im Inlandspeedskaten und plötzlich habe ich mitten im Wettkampf einen unheimlichen Druck in der Brust verspürt und war sehr, sehr kurzatmig. Also das heißt, ich hatte ja schon fast Atemnot. Und top war eben natürlich der Puls über 220, was bei mir überhaupt nicht der Fall normalerweise ist. Also ich bin bei 170 eigentlich im Maximalpuls. Also wie gesagt, mein Herz ist groß, meine Organe sind eigentlich über den Leistungssport sehr gewachsen, Lunge sowieso mit fast 8,5 Litern. Das heißt, ich habe da das erste Mal überhaupt vor Flimmern überhaupt das Wort erkannt. Also ich bin nach dem Wettkampf den ich auch noch als Dritter abschließen konnte, was natürlich noch okay ist, aber irgendwie habe ich mich gefangen, keine Ahnung. Dann bin ich am nächsten, ja, in der Woche drauf zum Kardiologen gegangen und haben ein Leistungs-EKG direkt gemacht. Ich bin sehr, sehr gut vernetzt natürlich mit guten Leuten. Und daraufhin hat man sofort erkannt, dass ich Vorhofflimmern habe und das unter Belastung. Und das hat sich dann halt immer häufiger gezeigt, auch schon in geringeren Belastungen, also nicht im Wettkampf, sondern wirklich im Trainingsmodus. Und ja, dann wusste ich halt eben schon, wie man damit umgeht. Also wie gesagt, Wettkämpfe waren für mich dann ab August letzten Jahres fast schon tabu. Aber ich glaube auch, der Hauptgrund dafür war einfach die enorme Erschöpfung, weil ich bin in Istanbul gewesen beim Inlineskaten im November. Ich habe praktisch die ganze Saison einen super harten Wettkampf gehabt, Berlin-Marathon mitgenommen und im November war dann halt der Istanbul-Marathon. Meine Frau ist Türke und ich wollte unbedingt dort performen. Ich wollte unbedingt aufs Podium. Ich habe dann meinem besten Teamkollegen Bescheid gesagt, der ist aus Darmstadt auch nach Istanbul geflogen. Und dort haben wir dann das Ding wirklich zu dritt, also richtig gerockt. Das war der Hammer, also mit noch mit einem Polen zusammen und ich war am Ende dann Dritter auf dem Podium, also alles erreicht. Und ja, das war das Ziel. Und dann wurde uns gesagt, im April 23 ist der Halbmarathon in Istanbul. Und daraufhin habe ich komplett durchgezogen, keine Pause gemacht. Ja, komplett keine Pause. Einfach durchgehackt und versucht, die Form zu halten. Und das war dann halt, glaube ich, nicht das richtige Mittel. Und wie gesagt, im Juli hat es mich dann wirklich ja, getroffen. Und dann habe ich natürlich noch einen schweren Sturz parallel dazu gehabt. Mein Handgelenk ist rechts zertrümmert. Das musste dann zweimal operiert werden und daraufhin habe ich dann eigentlich für mich entschieden, also das war's. Also mehr geht nicht, mehr kann ich aus dem Körper nicht rausholen. Ich müsste wirklich hier Feierabend machen. Ja, und beim Vorhofflimmern, wie gesagt, ist dann immer häufiger auch im normalen Trainingszyklus gekommen und das macht ja auch was dann mit einem. Also man bekommt enorme Angstzustände, weil wie gesagt, ich bin jemand, der tief in seinen Körper reinhauchen konnte, die kleinsten Fehler im Körper auch beheben konnte immer. Also wie gesagt, man ist sehr, sehr sensibel auf dem Körper. Deswegen, ich habe alles sofort intensiv gespürt, wenn Vorhofflimmern kam, Extrasystolen kamen etc. Und daraufhin habe ich mich dann wirklich dann entschlossen, eine OP zu machen. Das war in Warendorf im Krankenhaus, Josef-Krankenhaus, von einem Spezialisten, Dr. Jürgen Biermann, ein ehemaliger oder ein super enger Freund von einer meiner besten Kumpels, der auch lange in Freiburg operiert hat, also auch Top-Sportler. Und damit war ich natürlich perfekt aufgehoben. Und das war natürlich eine super Sache, da wirklich auch dann operiert zu werden. Minimalinvasiv, praktisch eine Verödung der sogenannten Pulmonalvenen. Genau, und da ist jetzt erstmal der Stand der Dinge.
Sag mal, wenn ich es richtig verstehe, dann ist das erste Mal das Ganze 2022 aufgetreten und du hast trotz...
23. Juli 23, genau. Mhm.
Okay, aber du wolltest trotzdem auf jeden Fall noch bei dem Wettbewerb im November teilnehmen. Das heißt, du hast mit Vorhofflimmern weiter Sport gemacht erstmal, oder?
Ja, ist richtig. Ich habe ein bisschen rausgenommen, weil ich gedacht habe, okay, Mensch, das legt sich wieder. Ich bin einfach drüber. Also ich bin einfach zu erschöpft. Wie gesagt, dann kamen so kleine Faserbisse in der Wade. Also das waren so Sachen, die ich vorher nie hatte. Also sind viele Sachen auf einmal aufgetreten. Und ich bin auch viel oft und hart gestürzt, mehrfach. 2016 beim Berlin-Marathon bin ich 20 Meter vorm Ziel im Vollsprint in die Balustrade gedrängt worden. Also da war ich auch im Hinterkopf bewusstlos. Also das sind Stürze, die gehören dazu, muss man mit einplanen, ist halt leider so. Aber dass ich mich so schwer verletzt habe mit dem Trümmerbruch, war eigentlich ein Vorzeichen von dem, dass irgendwas hier nicht mehr richtig stimmt. Und genau, ich bin dann halt mit Vorhofflimmern auf den Wettkampf gefahren und zwar den letzten. Der war jetzt im Berlin-Marathon 23, also das heißt vor einigen Monaten. Und den habe ich im kompletten Vollmodus unter Vorhofflimmern gefahren. Also ich habe gedacht, ich habe das im Griff. Ich hatte auch ein bisschen rausgenommen. Beim Warm-up war alles cool. Aber ich meine, wenn es dann halt, ich stehe in der ersten Reihe direkt hinter den Top-Athleten Bart Swings, Felix Rein, das sind alles absolute Cracks. Und wenn man direkt dahinter steht und dann noch dazugehört, ist das natürlich cool. Und dann bin ich halt losgefahren und da wird halt losgefahren mit knapp 50 km pro Stunde. Und die ersten 10 Kilometer ist wirklich ein Ausscheidungsrennen. Alle, die dranbleiben, sind noch irgendwie noch mit dabei. Und alles andere ist dann halt schwierig. Also dann, ja, habe ich dann halt Vorhofflimmern bekommen. Ich bin den kompletten Marathon in Vorhofflimmern gefahren und bin direkt im Anschluss ins Sanitäter-Dings gegangen und hatte den erklärt mit meinem Deutschland-Trikot, Deutschen Meister-Trikot, das ich ja noch habe. Und da habe gesagt, ich habe Vorhofflimmern, die meinten, haben mich angeguckt wie im Bahnhof, meinten sie, was willst du denn jetzt so? Und dann meinte ich so, nee, ernsthaft. Und dann habe ich mich hingesetzt, oh, dann legen sie sich mal hin. Ich hatte dann über 170 Puls und also, ja, ich war voll im Vorhofflimmern und wollten mich auch ins Krankenhaus bringen. Ich habe gesagt, nee, ich fahre jetzt direkt mit dem Roller nach Hause, alles cool. Und ja, und dann ging das auch am nächsten Tag wieder weg. Genau.
Ich bin baff von dem Gehörten. Vielleicht jetzt etwas mehr zum Vorhofflimmern. Nicole, mal provokant gefragt, und ich glaube, ich kann mir die Antwort schon denken. Ist das, was Frank erzählt, normalerweise so möglich? Also das heißt, nach Diagnose des Vorhofflimmerns noch so solche Leistungen vom Körper abrufen zu können und so lange auch noch weiterzumachen? Vielleicht magst du uns doch und auch den ZuhörerInnen da draußen, die unsere letzte Folge zu Vorhofflimmern nicht gehört haben, vielleicht doch mal kurz sagen, was ist Vorhofflimmern, was bedeutet Vorhofflimmern, was kann das für Konsequenzen haben und was macht Preventicus?
Ja, sehr gern. Vorhofflimmern ist tatsächlich eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen, die man bekommen kann. Und es geht tatsächlich genauso, wie Frank das beschreibt. Es geht so los, dass es zuerst ganz sporadisch auftauchen kann, auch nur leichte Anfälle, dass das Herz quasi anfängt zu flimmern. Normalerweise schlägt das Herz im Takt und dieser Taktgeber ist der sogenannte Sinusknoten. Und wenn man Vorhofflimmern hat, dann ist es so, dass dieser Sinusknoten überstimmt wird durch elektrische Impulse im Vorhof, die total chaotisch sozusagen senden und dann das Herz dazu bringen, dass es chaotisch schlägt. Also mal schneller, mal langsamer und das absolut arrhythmisch. Und das führt dazu, dass quasi in den Momenten, wo das Herz flimmert, auch entsprechend, weil es nicht mehr regelmäßig und kräftig schlagen kann, das Herz, auch der Blutauswurf, was ja eigentlich der Sinn und Zweck des Herzschlages ist, dass das der ganze Körper mit Blut versorgt wird, dass das auch nicht mehr regelmäßig und kraftvoll passieren kann. Und dass es dadurch auch eine Unterversorgung von Blut im gesamten Körper gibt. Und dass man dann auch noch unter diesen Bedingungen einen Wettkampf fährt, also kann ich mir gar nicht ausmalen, wie man das schaffen könnte. Aber es ist schon so, genau wie Frank sagt, es kommt sporadisch, man kann es nicht vorhersagen, wann es kommt. Es sind manchmal nur Sekunden, manchmal Stunden, dann kann es aber auch Tage anhalten. Manche, also man kann dieses Vorhofflimmern dann auch so einteilen in paroxysmales, das ist das, wie Frank es hatte. Es kommt und geht, auch immer mal nur wenige Minuten lang vielleicht. Und dann aber auch geht es über ein persistierendes Vorhofflimmern, das ist dann, wenn man das langanhaltende mehrere Tage hintereinander hat. Und dann irgendwann, wenn man nichts tut, kommt man in dieses permanente Vorhofflimmern und flimmert durchgängig. Einerseits dieses Vorhofflimmern an sich ist erstmal quasi akut nicht schlimm, weil es gibt ja zum Beispiel auch das Kammerflimmern, davon mal, also als Abgrenzung, das ist wirklich kritisch. Also da muss man sofort den Notarzt rufen und das Herz muss quasi resettet werden. Dieser berühmte Stromschlag, der dann kommt.
Ja.
Das ist beim Vorhofflimmern nicht der Fall. Also es ist keine Akutsituation, die sofort behoben werden muss. Aber es gibt Folgeschäden durch Vorhofflimmern. Das Herz wird geschädigt durch dieses Flimmern. Wenn man es nicht behandelt, kann es irgendwann in Herzinsuffizienz enden. Und das, was eigentlich auch vor allen Dingen unser Thema ist, ist, dass wenn man Vorhofflimmern hat, das Risiko eines Schlaganfalls erhöht ist.
Mhm.
Und das ist das, wofür sich eigentlich Preventicus verschrieben hat. Wir wollen mit unserem Produkt Preventicus Heartbeats frühzeitig bisher unbekanntes Vorhofflimmern finden, um dann eine frühzeitige Schlaganfallprophylaxe zu ermöglichen. Das ist das Ziel von Preventicus Heartbeats. Wenn man Vorhofflimmern hat, dann ist der Schritt, dass das beim Arzt diagnostiziert wird, dass dort dann entsprechend eine Schlaganfallprophylaxe eingeleitet wird, und zwar medikamentös durch Blutverdünner, die man dann bekommt. Und dann wird das Risiko, dass man einen Schlaganfall erleidet, erheblich reduziert.
Ja.
Genau, weil Schlaganfall, soll ich das noch einmal kurz erklären?
Ja, klar, warum nicht?
Wenn man Vorhofflimmern hat, dann ist das Risiko, dass sich ein Blutgerinnsel bildet, was dann die feinen Arterien im Gehirn verstopft, sehr hoch. Und dadurch kann es dann zu einer Unterversorgung des Gehirns kommen, zu einem Schlaganfall. Und ja, dieser Schlaganfall kann verschiedene Folgen haben. Also man kann leichte Probleme im Sprachzentrum haben, man kann nicht mehr sprechen, aber auch wichtige Lähmungserscheinungen, Halbseitenlähmung, komplette Lähmung oder auch sogar der Tod kann die Folge eines Schlaganfalls sein. Das wollen wir verhindern mit Preventicus.
Bevor ich dich frage, wie das Ganze überhaupt funktioniert, würde ich nochmal zu Frank zurückkommen. Frank, du hast von der OP gesprochen, die du dann gemacht hast. Nicole hatte auch schon formuliert, das Vorhofflimmern, was du hattest. Kann man quasi sagen, du hast diese Probleme aktuell nicht mehr? Und, das haben wir so ein bisschen eben gerade ausgespart, wie bist du dann auf Preventicus gestoßen?
Genau, da wollte ich nochmal kurz, ich musste nochmal kurz korrigieren. Der Berlin-Marathon, das war mein letztes Rennen, das ich in meiner Karriere gemacht habe, jetzt ja, vor nicht 4, 5 Monaten ungefähr ist es her. Da kann man keine Leistung bringen. Das muss ich nochmal hier hinzufügen. Also ich habe mich mehrfach auf irgendeine Parkbank gesetzt, was ich vorher nie gemacht habe. Ich bin um Weltrekord gefahren dort, also nicht um irgendwelche 1,30. Ich bin immer noch in 1,30 reingerutscht, aber meine Weltrekordzeit und meine Bestzeit liegt bei 1 Stunde und 42 Sekunden. Das ist halt ein Durchschnitt von etwa 42 km/h pro Stunde durch einen Marathon. Also damit, wie gesagt, das ist halt so auch mein Anspruch gewesen über die Jahre. Nur da bin ich halt eben, wie gesagt, im Gegenteil, da bin ich wirklich auf der Parkbank, weil ich konnte einfach nicht fahren. Du hast einfach, wie Nicole schon sagte, kein Blut in der Kammer und die Kammer drückt auch kein Blut mehr in die Beine. Du hast das Gefühl, dir zieht einer extrem den Stecker und dein Herz schlägt wie verrückt. Und ja, geht mir gerade ein bisschen nah, aber ja.
Ja, so lange ist es ja auch gar nicht her.
Nee, das ist, und es ist halt noch alles im Kopf und es ist sehr präsent und diese Panik, die man bekommt, ist schon extrem und diese Angst. Und ich bin dann halt diesen Wettkampf eben nur durchgefahren, weil ich wusste, ich habe am Ende dieses Wettkampfs noch eine, wie gesagt, es wurde ja auch alles gefilmt, ne? Also über mein Leben wurde vor kurzem noch so eine Dokumentation gemacht und wie gesagt, das wurde alles gefilmt und deswegen wollte ich natürlich auch die Verabschiedung unbedingt mitnehmen vom Berlin Marathon und da wollte ich natürlich auch durchs Ziel fahren. Wollte ich nochmal kurz noch richtig stellen, da geht gar nichts. Also ich wollte einfach nur irgendwie durch. Und ich bin zu Preventicus gekommen, das war eigentlich ein reiner Zufall. Und im Juli war das erste Mal und ich habe Pulsuhren ohne Ende, auch Garmin und so weiter, aber die haben alle keine EKG-Funktion gehabt. Und dadurch, dass ich jetzt wusste, dass jetzt irgendwas nicht stimmt, habe ich mir die App runtergeladen, Preventicus Heartbeats, und habe halt gesehen, ey cool, ich habe erstmal nur die Basisversion gehabt. Da wird dir angezeigt, ja, alles cool oder eben nicht cool, also mit Daumen hoch, Daumen runter, so ungefähr. Und das hatte mir aber ausgereicht. Die Herzschläge konnte ich ja mitverfolgen, also ganz normal auf dem Handy. Und die Anwendung war natürlich extrem leicht. Also das heißt, ich habe mein Handy so oder so immer am Mann, also dabei, und habe dann meinen kleinen Finger drauf gehalten, habe mir einfach mal eine Minute kurz durchgecheckt. Und damit habe ich halt eben einen schönen Überblick gehabt. So. Und diese App hat mich dann halt die ganze Zeit meines Lebens begleitet, weil ich hatte auch keine Zeit, abzutrainieren. Also bei uns Profisportlern ist es ganz wichtig, dass man halt runtertrainiert von diesen großen Organen, wie diese 8,5 Liter Lungenvolumen und dann halt eben einen Pulsschlag. Ich habe einen Ruhepuls gehabt von 38. Also ich bin wieder unfassbar austrainiert gewesen. Und dann auf einmal kriegst du dieses Vorflimmern und du hast so eine Panik, dass ich gar nicht die Wohnung verlassen habe. Ich habe 4 Wochen wirklich nur im Bett gelegen. Ich hatte es gerade noch so hingekriegt, meine Tochter zur Schule zu bringen, diese 1 Kilometer. Aber ich war die ganze Zeit im Kopf mit nichts anderem beschäftigt, außer, glaube ich, wieder Vorflimmern und so weiter. Und damit hat mir ja die App aber erstmal morgens, bevor ich dann aufgestaut habe, praktisch zur Schule gegangen mit meiner Tochter, habe ich das erstmal gecheckt. Okay, ist alles cool, fahr dich runter, geh nicht durch. Dann habe ich abends mit meiner Tochter im Bett gelegen und hab dann einfach mal geguckt, Preventicus Heartbeats, wer ist eigentlich dahinter? Was steckt eigentlich wirklich dahinter? Ich hatte jetzt nur die App, also tausende von Apps, die ich mal irgendwo auf dem Handy hatte, aber keinem interessiert, wo ist der Kontakt, wo kommen die her, was machen die etc. Und dann habe ich mich da mehr mit beschäftigt und dann habe ich dann einfach mal fällt mir auch ein bisschen schwer, mal drüber zu reden, aber ja, dann habe ich halt geschaut, wer ist dahinter und dann habe ich einfach den Leuten geschrieben, was mir passiert ist, dass ich Vorflimmern hatte, dass ich so enorm dankbar bin für diese App, weil damit habe ich ein bisschen Kontrolle zurückbekommen über mein Leben, weil ich das ja vorher nicht kontrollieren konnte. Also ich hatte, wenn ich irgendwie durch einen schweren Sturz die Haut offen hatte, ich meine, ich sah ja teilweise oft wie eine Pizza, wenn ich nach irgendwelchen Wettkämpfen so schwer gestürzt bin, dann hat man ja auch alles offen, die Hände, die Beine, die Ellenbogen. Die haben ja auch keine Schützer und da weißt du, okay, da muss ein Pflaster drauf, vielleicht ein Verband und wenn der Knochen raussteht, weißt du, dass ein Gips drum muss, aber am Herzen siehst du halt nichts und du bist halt total anfällig und jemand wie ich, der eigentlich alles kontrolliert vor dem Wettkampf, ich kontrolliere mich bis aufs Essen, ich weiß genau, was zu tun ist für einen Wettkampf und dann bist du auf einmal durch dieses Vorflimmern überhaupt nicht mehr ansatzweise her der Sinne. Du weißt überhaupt nicht mehr, wie dein Herz funktioniert, kriegst es morgens wieder oder hört es doch wieder auf. Und dann habe ich den halt geschrieben und dann habe ich halt am darauffolgenden Tag direkt einen Anruf bekommen von Preventicus Heartbeats und die fanden meine Geschichte extrem interessant und das war halt so der Werdegang. Somit bin ich zu den Preventicus gekommen. Ja, und diese Dankbarkeit, das hört sich blöd an, aber ich meine, ich kann bei Lidl an der Kasse sagen, vielen Dank, schönen Tag noch und so weiter, das ist Danke sagen, aber ich habe so eine extreme Dankbarkeit in dem Moment empfunden, weil ich, wie gesagt, seit 6 oder 5 Monaten dieses Problem mit meinem Herzen hatte und immer jetzt durch diese App einen schönen Begleiter hatte. Das wurde wirklich zum alltäglichen Begleiter. Ich habe mehrfach am Tag gemessen und einfach nur, um zu gucken, ist das jetzt endlich weg oder was ist jetzt Stand der Dinge? Und dann meinten die Kardiologen, du musst dich operieren lassen. Das wirst du nicht von alleine los. Das geht nicht von alleine weg. Und ich habe an meinem Körper so gut wie nie was operieren lassen, weil ich immer wusste, das kommt von alleine und das geht auch von alleine. Das musst du nur Zeit mitbringen. Aber diese mit dem Herzen, da brauchst du keine Zeit, da brauchst du einen direkten Eingriff. Und das war ja auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, du kannst halt nicht runtertrainieren nach der Saison. Und das ist für uns so enorm wichtig, ne? dass der Körper langsam von der Belastung runtergefahren wird. Und ich hatte einen Stopp auf null. Von 100%, ich war top ausdrin auf null. Und das macht ja auch was mit der Psyche, das macht mit meinem Körper. Auf einmal nimmst du 6-7 Kilo innerhalb von kürzester Zeit zu, weil der Stoffwechsel, ich stehe auf 6000 Kilokalorien jeden Tag. Und auf einmal isst du 4000 Kilokalorien, aber die bleiben stehen, weil du ja nichts machst, weil du ja einfach nur panisch im Bett liegst, eine Serie nach der anderen guckst und hoffst, dass nichts wiederkommt. Und dann habe ich zufälligerweise noch im Dezember, glaube ich, war das, eine Influenza A bekommen. Ich glaube, meine Tochter, die hat das aus der Schule irgendwie mitgebracht und so. Und das hat mich dann komplett weggehauen, weil ich war nie krank großartig. Und dann hat man ein Ding nach dem anderen. Und ja, der Körper ist einfach komplett zerschossen. Also das muss man dazu sagen. Und dann war es halt für mich, ja, ganz klar, ich muss das jetzt operieren lassen. Und wie gesagt, ich bin auch dem Dr. Jürgen Biermann in Warenhof so enorm dankbar. Auch das ganze Team, die haben mich da so unfassbar gut aufgenommen. Das war wirklich Weltklasse. Also ich meine, wenn ich sage Weltklasse, meine ich das wirklich Weltklasse, weil die waren da, ich war top versorgt und ich wusste, nach 3 Stunden war die OP vorbei und der hat mir genau erklärt, was er gemacht hat. Und das nach wie vor habe ich ja noch extra Systolen, die aus dem Vorhof kommen, also von der Lungenpulmonalvene. Das heißt, immer noch ist irgendwas da im Unargen, aber die können halt kein Vorhofflimmern aktuell auslösen, weil die durch die Pulmonalvenenisolation diese Mikrofaserrisse, sage ich jetzt mal, eigentlich verödet wurden. Das ist halt so das, was man dort macht, damit dieser elektrische Impuls eben den Sinusrhythmus, was Nicole vorhin gesagt hat, eben nicht durcheinander bringt und eben nicht ein Chaos im Vorhof verursachen. Genau, und das war für mich gut, aber trotzdem, ich bin längst nicht geheilt. Also man merkt es mir auch an. Also ich bin auf einem guten Weg, überhaupt keine Frage. Und ich hatte auch schon mehrfach überlegt, also weil es viele mir auch angeraten haben, nochmal eine psychokardiologische Praxis aufzusuchen, um einfach darüber klarzukommen, weil man merkt mir, merkt es ja auch im Gespräch jetzt, also das ist ja nicht weg. Also das macht ja was mit einem und wie gesagt. Und ich bin dieser App einfach extrem dankbar, dass sie halt immer da war.
Vielen Dank dir auf jeden Fall hier schon mal für deine Offenheit. Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, aber ich glaube trotzdem daran, dass du das teilst mit Menschen, natürlich anderen auch einfach Mut gibst, ihre Erfahrungen auch zu kommunizieren, sich nicht zurückzuziehen, vielleicht nicht bei dem einen oder anderen komischen Gefühl im Herzen sich zu denken, oh, das wird schon nichts Schlimmes sein, sondern eben rechtzeitig, so wie du dann auch, zu gucken, was steckt denn da dahinter und wo kann ich mir Unterstützung holen, welche Leute habe ich, um mich austauschen zu können. Da gibst du natürlich ganz, ganz viel Mut ja auch, indem du diese Erfahrungen teilst. Also 5 Monate, du sagst es, das ist noch nicht so lange her. Und ich glaube, dass innerhalb dieser 5 Monate auch schon dein Schritt war, zu sagen, ich möchte darüber sprechen und nicht nach 1-2 Jahren.
Nein.
Weil ich dann selber irgendwo mit mir meinen Frieden gefunden habe. Großen Respekt an der Stelle.
Dankeschön. Mir war es eben auch wichtig, dass ich das jetzt mache. Normalerweise ist es ja bei den Sportlern so, dass man grundsätzlich keinerlei Informationen seiner Konkurrenz preisgibt, ob man einen schlechten Tag hatte, schlecht geschlafen hat oder meistens stapeln ja auch alle vor dem Marathon, gerade auf den Messen, wenn man sie mal fragt, und wie ist deine Saison gestartet, gerade in Berlin, so Halbmarathon, wenn die Saison startet, ach, ganz schlecht trainiert, gar keine Zeit gehabt zum Trainieren und auf einmal hauen die da alle richtig einen raus. Das heißt, die stapeln alle tief, damit sie dem Konkurrenten dann nachher wegfahren können. Dadurch, dass ich jetzt meine Karriere beendet habe und niemand mehr mich in der ersten Reihe sieht, ist das alles cool. Deswegen kann ich da offen drüber reden, weil normalerweise war es wirklich so, ich konnte mich so gut pushen im Kopf, dass ich bin zum Wettkampf gefahren. Ich wollte da nie Fünfter werden, sondern ich will ja, wenn ich irgendwo hinfahre, will ich Erster werden. Und es war halt wirklich dann teilweise so, dass ich mich so gepusht habe und gesagt habe, schön, dass ihr alle da seid, aber wer heute dran bleibt, wird Zweiter. So, und das, so bin ich zum Wettkampf gefahren über viele Jahre. Und wenn du dann nachher nicht mehr Herr deiner eigenen Sinne bist und nicht mehr deines Körpers, dann macht das wirklich echt was mit dir. Und damit musste ich jetzt erstmal umgehen. Und mir war es ganz, ganz wichtig, dass ich jetzt mit Preventicus auch enger zusammen bin und auch mit denen was machen kann, auch als Markenbotschafter, weil ich ja auf dem Tempelhofer Flugfeld als Trainer mit meinem Trainer von der IKKBB, mit dem Pure Racing Team zusammen bin und wir das Training auch gestalten. Und einige hatten sich schon auch im Vorfeld die App mal runtergeladen und da hatten wir auch schon Teilnehmer dabei, die auch schon Herzrhythmusstörungen auf der App hatten. Das heißt, die Leute wussten weder, dass sie was haben, die hören auch kaum in sich rein. Manche kriegen ja auch nicht mal mit, dass sie Vorflimmern haben. Das war natürlich bei mir anders, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr tief in mich reinhören kann. Und wirklich jede Kleinigkeit, die nicht stimmt, auch wahrnehme in meinem Körper. Damit bin ich einfach zu sehr in mir drin und ich beschäftige mich auch mit nichts anderes, außer mit meinem Sport und mir selbst. Und deshalb, und ich habe dann den Leuten auch angeraten, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das jetzt wirklich verbreitet und das sollte wirklich auch übers Fernsehen oder sonst was laufen, um einfach den Leuten, also müsst den Tag XY geben, wo man den Leuten das erklärt. Hier ist die App, checkt einfach mal euer Herz, schaut mal kurz in euch rein. Wie ist der Stand der Dinge? Habt ihr Rhythmusstörungen oder habt ihr vielleicht sogar Vorflimmern? Weil die meisten Menschen, mein Vater ist ja auch, hat ja auch einen Schlaganfall gehabt und ich hatte ihn auch gefragt, habt ihr denn Vorflimmern vorher? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Heutzutage sind wir natürlich viel sensibler, können viele Sachen messen. Viele haben eine EKG-Uhr oder haben eben die App und oder müssen die App am besten aufs Handy laden, weil das Handy immer dabei ist. Und dann finde ich das wirklich klasse, wenn das sich jetzt einfach mal in der Bevölkerung so durchspricht und rumspricht, dass man das wirklich ganz ohne großen Aufwand das überprüfen kann, ohne dass es einen so hart trifft wie mich halt eben. Ne?
Ja. Ich glaube, messen ist das richtige Stichwort, Nicole. Wir sind natürlich hier in einem Podcast der DGBMT. Das heißt, mich interessiert jetzt schon, wie funktioniert diese App? Was steckt da für eine Technologie dahinter? Vielleicht aber auch aus Sicht natürlich aus der Anwendung. Also ich habe gehört, ich kann mir die App runterladen. Ich bekomme direktes Feedback mit Daumen hoch und Daumen runter. Wie ist es aufgebaut? Wie sieht's aus?
Ja, wie Frank schon sagt, wir haben eine App. Die kann sich jeder im Store laden, sowohl für iOS als für Android, Preventicus Heartbeats. Was steckt dahinter? Also die App ist dazu da, um Hinweise auf Vorflimmern zu erkennen. Weiterhin aber auch andere Rhythmusstörungen, wie beispielsweise Extrasystolen oder aber auch Hinweise auf zu hohen Puls oder zu niedrigen Puls oder aber es ist alles in Ordnung, auch diese Antwort und die ist hoffentlich die meisten bekommen. Genau, und wie funktioniert es? Es ist kein EKG, was wir haben, sondern es ist ein optisches Verfahren, was wir verwenden und der Hintergrund war, wir wollten mit Preventicus Heartbeats ein Werkzeug schaffen, was jeder in der Hosentasche hat. Genauso wie Frank sagte, es hat jeder ein Smartphone. Also auch durch eine Generation hat jetzt eigentlich jeder ein Smartphone. Und wir nutzen die Kamera des Smartphones, um den Puls zu messen, die Pulskurve zu messen und daraus eine Herzrhythmusanalyse zu machen. Und das Ganze funktioniert so, dass wir während der Messung das Blitzlicht anschalten und der Finger dann auf die Kamera gelegt wird. Das Licht des Blitzlichtes leuchtet quasi, durchleuchtet den Finger. Und wir nehmen mit der Kamera die Lichtschwankungen auf, weil jedes Mal, wenn das Herz schlägt, ist es ja so, dass dann quasi eine Blutwelle bis in die Fingerspitzen kommt. Und in dem Moment, wenn diese Blutwelle vorne am Finger in der Fingerspitze ankommt, wird es etwas dunkler, einfach weil das Blutvolumen etwas von dem Licht absorbiert. Und diese Lichtschwankungen, dieses Hell-Dunkel, kann die Kamera des Smartphones aufnehmen. Und wir wandeln das Ganze dann in die Pulskurve um. Wir können dann aus der Pulskurve die Herzschläge detektieren und daraus dann die zeitlichen Abstände zwischen den Herzschlägen bestimmen. Und das ist dann quasi der Herzrhythmus. Und in diesem Herzrhythmus können wir dann Hinweise auf Vorhofflimmern, nämlich wenn es komplett chaotisch ist, also die Herzschläge komplett chaotisch, mal schneller, mal langsamer aufeinander folgen. Das können wir erkennen, aber auch quasi, wenn der Herzrhythmus regelmäßig ist, sozusagen der Sinusknoten den Ton angibt, das sehen wir dann quasi auch. Und wenn es Extrasystolen gibt, dann ist es ja so, dass das Herz grundsätzlich regelmäßig schlägt, aber es einige Aussetzer gibt. Also dass da zwischendurch mal ein Herzschlag quasi anders als alle anderen etwas länger ist oder schnell zwei aufeinander folgen, diese Möglichkeiten gibt es und auch das können wir erkennen. Und natürlich auch, genau, ist der Puls zu langsam, zu schnell, auch darauf geben wir Feedback in der App. Wenn man sich jetzt die App als runterlädt, dann hat man erstmal die Basisversion, die freie Version, kostenlose Version, kann jeder nutzen. Damit kann man eine Minute messen und man kriegt ein Feedback, quasi ist alles in Ordnung oder gibt es Auffälligkeiten, um dann genau zu sehen, um was für Auffälligkeiten es sich handelt, kann man erstmal so eine Testversion quasi der Premium-Version nutzen, die geht 30 Minuten lang. Das kann jeder, um einfach einmal zu schauen, ob man damit zurechtkommt und wie so ein Ergebnis aussehen würde. Und man kann dann quasi, wenn man die Vollversion hat, kriegt man auch einen richtigen PDF-Report, also sozusagen auch zum Exportieren oder zum Weiterleiten an den Arzt, zum Ausdrucken, wie auch immer, wo dann die Pulskurve drauf zu sehen ist, wo das Ergebnis dann auch nochmal dokumentiert ist. Wie war der Herzrhythmus und wie war der Puls? Liegt Verdacht auf Hohlflimmern vor oder Verdacht auch auf Extrasystolen?
Diesen PDF-Report, da habe ich auf jeden Fall ein schönes Beispiel auf eurer Website gesehen. Das kann ich mal in die Shownotes verlinken. Da gibt es auch ein Video, wo, glaube ich, dann erklärt wird, wie das Ganze auszuwerten ist und wie es zu lesen ist. Würde ich einfach mal mit in die Shownotes packen für Leute, die eben sehen wollen, wie kann dann sowas aussehen. Ich habe mich jetzt natürlich gefragt, das habe ich relativ häufig jetzt gerade in den Folgen auch der letzten Monate gehabt. Arbeitet ihr schon mit ÄrztInnen zusammen? Ist das was, was dann empfohlen wird? Frank, so wie ich dich verstanden habe, hast du irgendwie im App Store geguckt und bist dann darauf gestoßen. Aber es war jetzt keine Person, die gesagt hat, oh Preventicus, das ist es jetzt hier. Gibt es da eine Empfehlung durch die Apotheke? Oder ist es wirklich so, dass da schon so dieser erste Impuls von den Betroffenen selber kommen muss? Oder so ein erstes Interesse nach dem Motto, oh, irgendwie, ich würde das gern mal kontrollieren. Was finde ich denn da? Wie seid ihr da momentan noch aufgestellt? Weil, also ich könnte mir vorstellen, wie eure Zukunftswünsche wären, aber schauen wir mal, wie es jetzt noch aussieht.
Also unser Ziel ist, oder das, was wir gerade im Moment auch schon machen, wir haben Kooperationen mit Krankenkassen. Wir bieten quasi gemeinsam mit Krankenkassen für deren Versicherte ein Programm an, wo die Vollversion von Preventicus Heartbeat zur Verfügung gestellt wird. Also es ist dann eine bestimmte Zielgruppe. Und zwar sind das Personen ab 55 Jahren, weil ab da nämlich das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, steigt in Kombination mit Vorhofflimmern. Das heißt, es ist wichtig, gerade ab dieser Altersgruppe, je älter man wird, desto höher ist das Risiko, einfach nach Vorhofflimmern screened. Also ein großflächiges Screening macht nach Vorhofflimmern, um bisher unentdecktes Vorhofflimmern zu finden. Krankenkassen, die mit uns zusammen arbeiten, die schreiben dann eben in dieser Zielgruppe ihre Versicherten an, ob sie teilnehmen wollen an einem Präventionsprogramm zur Schlaganfallvorsorge. Sie bekommen dann sozusagen einen kostenlosen Zugang zu Preventicus Heartbeats und werden aufgefordert, regelmäßig zu messen, weil das ist gerade auch sehr wichtig, weil, wie Frank schon sagt, viele merken gar nicht, dass sie Vorhofflimmern haben. Also es kann auch absolut asymptomatisch verlaufen. Also diejenigen merken nicht, dass gerade der Herzschlag total chaotisch ist. Oder auch sie merken es, haben dann irgendwann später einen Arzttermin und dann genau an dem Tag ist es wieder nicht. Und der Arzt sagt, naja gut, ich sehe nichts, ich kann nichts machen, tut mir leid. Also das ist noch das Allerschlimmste, wenn jetzt zum Beispiel bei Fragen quasi jetzt wirklich die Symptome so stark sind, aber dann in dem Moment, wo man beim Arzt ist, ist nichts, dann kann der Arzt, also der Arzt muss einmal im EKG sehen, dass da Vorhofflimmern ist, damit er was machen kann. Dafür soll Preventicus Heartbeats auch da sein. Also man soll regelmäßig messen, beziehungsweise wenn man irgendwie spürt, dass man was hat. Also nicht nur fest nach Schema, zweimal am Tag, morgens und abends, sondern auch, wenn man was spürt, dass man dann den Report hat, wo quasi schwarz auf weiß draufsteht, Verdacht auf Vorhofflimmern, sodass man erst recht noch einen Grund hat, dass der Arzt EKG macht, dann vielleicht auch nicht nur, also das ist nämlich Teil unseres Programmes. Wir haben quasi die Versorgungswege geschaffen, dass wir den Betroffenen dann nicht alleine lassen mit diesem Verdacht auf Vorhofflimmern, sondern dass wir über unser Programm dann auch einen Arzttermin beim Kardiologen, also wirklich einen Kardiologentermin organisieren. Wir haben bei uns teilnehmende Kardiologen, das ist sozusagen die Antwort auf die Frage, ja, wir arbeiten auch mit Kardiologen zusammen, haben auch schon ein großes Netzwerk in ganz Deutschland, aber auch einen Telekardiologen. Es ist natürlich schwierig, wirklich mit allen Kardiologen in ganz Deutschland da die Verträge zu machen. Es ist oder überhaupt alle zu kontaktieren. Deswegen haben wir es auch ein wichtiges Standbein, dass wir einen Telekardiologen haben. Das heißt, das ist ortsunabhängig. Die Gespräche werden dann per Telefon geführt und es wird demjenigen dann ein EKG zugeschickt. Preventicus Heartbeats ist dazu da, nach Vorhofflimmern zu screenen, aber die Diagnose muss dann durch ein EKG, durch einen Arzt erfolgen. Das heißt, wir organisieren den Kardiologentermin. Wenn der dann stattfindet, dann wird er mit einem EKG ausgestattet, derjenige. Und bei uns die Besonderheit, dieses EKG läuft bis zu 14 Tage, weil es eben sein kann, dass das Vorhofflimmern kommt und geht. Und dann ist es halt in dem Moment, wenn man gerade beim Arzt ist, gerade nicht da Und dann nützt auch nichts, da mal 5 Minuten ein EKG zu machen. Und es nützt auch zum Großteil nichts, wie es in der Regelversorgung ist, mal 24 Stunden ein EKG zu machen. Sondern wichtig ist, dass man das über einen längeren Zeitraum macht, damit man halt einfach auch diese Chance hat oder diese Chance vergrößert, dieses Vorhofflimmern wirklich einzufangen im EKG. Mhm. Beim Kardiologe wird dann auch die Diagnose dann gestellt. Das EKG wird ausgewertet, die Diagnose wird gestellt. Und der Betroffene kriegt dann einen Arztbrief für seinen Hausarzt. Das ist ja auch für viele Betroffene wichtig, dass die bei ihrem Hausarzt, den sie kennen und dem sie vertrauen, bleiben. Diesen Arztbrief kriegt dann quasi der Hausarzt, damit der dann mit demjenigen die Therapie gemeinsam bestimmt und auch wirklich auf die Symptomatik von dem Betroffenen eingeht und der einfach dann gut versorgt ist. Und wir bilden quasi mit Präventikus die gesamte Kette ab.
Ja. Wie lange gibt es Präventikus schon?
Präventikus wurde 2014 gegründet. Mhm. Wir hatten jetzt gerade unser 10-jähriges Bestehen. Und ich bin ja 2015 dazugekommen, also relativ zu Beginn. Das habe ich zu Beginn gar nicht gesagt. Genau, ich bin gestartet in der Algorithmenentwicklung, habe da auch meine Masterarbeit zugeschrieben. Da ging es um Algorithmen, um paroxysmales Vorhofflimmern zu erkennen, basierend auf Smartphone-Videosignalen. Und bin jetzt aber von der Algorithmenentwicklung weg, weil das auch einfach, da fehlen mir dann doch die Entwicklergrundlagen in meinem Medizintechnikstudium. Ich bin dann eigentlich in diese ganze Regulatory Affairs-Bereich und auch im Projektmanagement gerutscht. Aber Regulatory Affairs ist der Bereich quasi, der sich mit der Zulassung als Medizinprodukt beschäftigt. Also, dass wir all die Studien und die Ergebnisse der Studien auch haben, damit wir ein sicheres und qualitativ hochwertiges Produkt draußen an den Markt bringen, was einfach die Anforderungen an ein Medizinprodukt erfüllt.
Ja.
Das müssen wir gewährleisten und dafür bin ich verantwortlich.
Genau. Ja, und das hatten wir jetzt in den letzten, nicht in allen, aber es war auf jeden Fall auch Thema, weil es natürlich in der Forschung immer was ganz anderes ist. Dort hat man natürlich auch Studien und die müssen unter ganz, ganz bestimmten Vorgaben laufen. Und wenn sie dann halt mal ein bisschen länger benötigen, dann ist das natürlich irgendwo, juckt dann das vielleicht unter den Fingern, aber dann ist es in Ordnung, weil dort eine Stelle ist, die abgesichert ist, die finanziert ist. In einem wirtschaftlichen Kontext eines Unternehmens ist es natürlich immer ein, ja, wir wollen ein medizinisches Produkt an den Markt bringen und das soll auch überprüft definitiv schützen und helfen und nicht gefährden, klar.
Genau.
Trotzdem wollen wir auch irgendwo unsere Arbeitsplätze hier absichern und das muss natürlich auch immer gewährleistet sein. Also so ein bisschen
genau.
Fluch und Segen gleichzeitig, je nachdem auch wie umständlich dann durch so eine Prüfung aussehen kann. Aber spannend, haben wir auch noch nie hier sitzen gehabt. Mal gucken, ob wir in der zweiten Folge da vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu sprechen. Ich hatte auch noch eine Frage, die mir gekommen ist. Wahrscheinlich ist es so geregelt, dass eure KI anhand der ganzen Werte und anhand der ganzen Personen, die diese App nutzen, wahrscheinlich jeden Tag lernt und immer besser funktionieren kann, oder? Oder nicht? Wie ist es bei euch?
Es ist keine KI, die entscheidet, ob Vorhofflimmern vorliegt oder nicht. Wir haben einen Algorithmus, aber der basiert nicht auf KI.
Okay.
Ich hatte ja schon erklärt, wir können dann aus der Pulskurve die Herzschläge detektieren, die zeitlichen Abstände zwischen den Herzschlägen nehmen wir dann als Grundlage für die Herzrhythmusanalyse. Wir werten bestimmte Parameter aus, die quasi diesen Herzrhythmus charakterisieren, würde ich jetzt mal sagen. Diese Parameter sagen uns dann, ob Vorhofflimmern vorliegt oder nicht.
Mhm.
Genau.
So, jetzt sind wir schon recht weit fortgeschritten. Ich habe noch eine Frage an Frank, bevor wir uns für heute verabschieden. Ich bin noch so uneins. Auf der einen Seite dachte ich nach deiner Geschichte jetzt, vielleicht ist es eben auch dieser Kämpfergeist in dir, den du ja auch jahrelang aus dem Profisport mitbringst, dass du einfach sagst, okay, ich will mich jetzt hier nicht dem geschlagen geben. Ich gebe mich jetzt nicht so diesem Loch hin, was sich hier gerade auftut, sondern ich muss was machen, ich will was machen, ich gucke, was mir hilft, so gut es eben geht. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, dadurch, dass ja alles mehr oder weniger so nicht mehr stattfinden kann wie vorher, muss das ja auch total diesen eigenen Kämpfergeist überschatten. Wie ist das, Frank? Wie würdest du es beschreiben? Was war so in dir drin, abgesehen von Präventikus, was dir einfach im Alltag gut geholfen hat, dass du gesagt hast, unabhängig davon, was hier jetzt gerade passiert, ich gehe das an. Also ich lebe jetzt damit, ja, aber ich lasse mich davon nicht erdrücken.
Mhm. Oh ja, schwierige Frage. Das ist, weil ich bin wirklich aus dem Olymp in den Keller gestürzt und das ohne Netz. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, was das mit einem macht. Also gerade diese Panikattacken. Man ist einfach ständig unter Strom. Ne? Man ist halt total nervös, man ist hibbelig, man ist so, hat eine so unglaubliche innere Unruhe. Und ich bin sowieso als Typ schon immer so, eher so, gib Gas und so weiter. Und deswegen, das hat das nochmal ein bisschen verstärkt. Ja, also dieser Absturz war so enorm. Und dieser Kämpfergeist, klar. Ich habe immer in meinem Leben versucht, auch das altersbedingt, aber mein Alter habe ich nie gesehen. Ich habe immer gut trainieren können. Ich war immer topfit. Und wie gesagt, deswegen war das Alters gar nicht so das Entscheidende. Aber ich wollte immer alles resetten. Also sobald irgendwie eine Verletzung war, wollte ich, dass die so zurückgeht wie auf den Ursprungspunkt. Egal was es war, nach schweren Stürzen. Ich hatte einen Physiotherapeuten, ich hatte einen tollen Chiropraktoren, den Jan Müller. Da wollte ich das immer zurückbringen auf, also resetten. Das muss man, glaube ich, so sagen, zurück auf die 30er Jahre. So, das konnte ich nicht resetten, weil das ist jetzt ein Eingriff gewesen und man konnte nicht zurück. Also ich kann nicht zurück in meinen Sport. Nicht auf dem Level, das ist ganz klar, auf diesem Level werde ich nie wieder fahren und ich werde auch nie wieder beim Berlin-Marathon eine Stunde skaten. Also das ist gegessen und damit klarzukommen, weil das sind so, das hat tierisch auf mich eingebrochen. Also wie gesagt, einmal die Profikarriere zu beenden, nicht mehr der Mann zu sein, so fit zu sein und der Top-Athlet zu sein und mit 50 noch allen Leuten zu zeigen, Thomas, wie toll du mit 50 bist. Und das ist alles vorbei und deswegen, ja klar, ist es auch so, dass das brodelt natürlich noch immer in mir und ich versuche das irgendwie auch auf die Kette zu bekommen, was sehr, sehr schwierig ist, ganz klar. Aber ich sitze wieder auf dem Fahrrad, ich fahre auch wieder meine guten Zeiten, also wie gesagt, ich versuche meinen Puls zu normalisieren bei 115, ich versuche da nicht drüber zu kommen, großartig, ich will keine 170 Puls fahren, habe ich auch Angst vor, ganz ehrlich, weil dass ich auch Vorflimmern auf dem Rad bekommen habe, das ist dann nochmal ein super Albtraum, wenn man 50 Kilometer von Berlin weg ist und dann auf einmal Vorflimmern bekommt und du alleine unterwegs bist. Also das sind so Sachen, wo du denkst, ey, schlimmer kann es gar nicht werden. Also ja, und ich versuche wirklich, mich durchzukämpfen. Ich gebe jetzt ja nicht auf und wie gesagt, das ist eigentlich nichts, Mann. Wie gesagt, ich war im Telto in dieser Klinik da mal kurz, weil mein Kumpel, der Storpi, der hatte einen Herzinfarkt und ist einer meiner ganz alten Freunde aus der Kindheit und der hat sich dort einschreiben lassen. Und dann saß ich da mal in der Runde und habe ein nettes Gespräch mit den Leuten geführt, die dort sind. Und da meinten sie so, weil ich kam da mit einer Bundesadlerjacke rein. Wie gesagt, ich kam gerade mehr oder weniger vom Training. Und dann meinten die so, Mensch, was machst du denn? Ich so, so und so, was hast du? Ich sag, Vorflimmern. Ach so, wenn es das nur ist. So, und das war interessant, weil die haben wirklich dann schwere Herzschädigungen gehabt, also mit und so weiter. Und wo ich gedacht, mein Gott, ich bin Sonnenschein mehr, ich habe gar nichts. Aber ja, man hat mir halt meine Beine weggerissen. Also, ja. Deswegen ist es halt schwer zu sagen, okay, ich komme jetzt damit klar und natürlich ist es schwierig, aber ich trainiere natürlich auch, ich habe tolle Jungs hier um mich herum, ich habe mein eigenes Team nach wie vor, was ich vorhin gesagt habe, Claudia Pechstein ist da mit drin oder auch Alexander Bastidas, einer der Top-Skater aus Venezuela, ich bin halt noch da und was mir wirklich geholfen hat in der ganzen Phase noch, war, ich war so extrem über den Winter abgestürzt, weil die Depressionen kommen ja im Winter. Das hat sich vermehrt in den letzten Jahren bei mir, dass ich halt in der Form, immer im September war der Berlin-Marathon und dann gab es den Oktober, November, Dezember, wo ich dachte, oh mein Gott, ey, das ist ja ewig dunkel hier und du kannst gar nicht richtig trainieren und ich habe ja trotzdem auch bei Minusgraden trainiert. Nichts ging wirklich und dann war der Berlin-Halbmarathon, der war im April. Und ich hatte schon Angst, so auch, wo viele Leute sind, ne? Also ich wollte mich nicht irgendwie wieder, das sind alles so Dinge, die ich früher überhaupt kein Problem mit hatte, ne? Ich stand in der ersten Reihe bei 5000 Leuten, die am Start waren, aber plötzlich konnte ich gar nicht mehr unter Leute gehen. Das war mir alles zu viel, Stimmen waren zu viel, also der Kopf hat das gar nicht mehr mitgemacht. Das Fass war einfach so voll. Und dann habe ich halt mein Team beim Berlin-Halbmarathon gesehen. Also wir haben uns verabredet, natürlich haben die Treffpunkt ausgemacht. Und dann stand wir in dem Top-Athleten-Zelt. Ich hatte auch wieder Zugriff, obwohl ich ja gar nicht gestartet bin. Und dann waren halt alle da. Also die ganzen Top-Athleten waren alle in diesem Zelt. Und die haben mich alle herzlich begrüßt und die wussten auch, dass es mein letztes Rennen war und so weiter davor. Und dann habe ich halt gemerkt, ich muss nicht diese Leistung bringen. Ich werde als Mensch akzeptiert und auch nicht als der Top-Sportler, der immer hier alles abräumen muss, was ich sowieso in den letzten Jahren nicht unbedingt hatte, aber ich wurde als Mensch akzeptiert und als der Typ, der schon 20 Jahre dabei ist mit einem eigenen Team und so weiter, das war enorm klasse. Das war klasse für mich.
Das glaube ich. So, vielen, vielen Dank euch für eure Offenheit und für dieses schöne Gespräch. Ich freue mich auf in 2 Wochen, wenn wir uns wiedersehen und auf unsere dann letzte Folge vor der Sommerpause. Danke Nicole, danke Frank. Für alle, die noch Fragen haben oder Ergänzungen haben oder einfach Gedanken mit uns teilen wollen,
Ich verlinke natürlich die Kontaktdaten unserer ExpertInnen hier in den Shownotes. Ihr könnt aber auch euch jederzeit an VDE und DGBMT wenden. Folgt auch gerne dem Podcast auf den jeweiligen Plattformen, die ich hier verlinke. Dann könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen mehr zu Nicole und Frank finden. Wie gesagt, ich werde Preventicus auch in die Shownotes packen. Das heißt, wenn ihr einfach die Links euch anschaut, dann könnt ihr mal schauen, wie so eine Auswertung aussehen kann und wie sie dann eben zu verstehen und zu lesen ist. Auf eurer Website ist auch der ein oder andere sehr unterhaltsame, informative, kleine Kurzfilm. Also da könnt ihr gerne mal durchstöbern. So, bis dahin, euch noch zwei schöne Wochen und bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.